Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Rübi Koller im Gespräch mit Gästen.
Sozusagen kein Morgennebel hier in Basel. Im Gegenteil, es ist ein sonniger Sonntagmorgen und ich heiße Sie willkommen zum Persönlich live aus dem Taburettli. Meine beiden Gäste sind die Josephine Lischer. Sie ist mehr als 40 Jahre lang am gleichen Ort angestellt gewesen. Als Direktionsassistentin vom Theater Basel hat sie 8 verschiedene Direktoren ertragen, erlebt und überlebt. Durch die Arbeit ist ihre Liebe zu Schauspielerinnen, Regisseuren und Bühnenarbeitern immer mehr gewachsen. Sie ist 66 und lebt in Basel, wo sie immer noch das ein oder andere Theaterprojekt begleitet. Und der Hans-Peter Keckheiss, er ist 59 und lebt mit seiner Frau zu Riechen. Von Beruf ist er ursprünglich Velo- und Motorradmechaniker. Heute repariert er bei den Industriellen Werk Basel Kettensägen, Laubbläser und Rasenmäher. Einmal pro Jahr trifft man ihn in der Basler Innenstadt an, wo er in einem kleinen Anhänger der Bevölkerung seine Dienste als Pfannenflicker anbietet. Hans-Peter Keckheiss, Josephine Lischer, herzlich willkommen. Josephine Lischer, das ist der Unterschied zum Theater. Beim Radio kommt der Applaus gerade am Anfang.
Ich habe ihn auch sehr genossen.
Beim Theater muss man zuerst etwas schaffen dafür.
So ist es, ja. Ganz genau.
Können Sie so am Applaus oder Intensität da ein bisschen ablesen, wie ein Stück war?
Unbedingt, ja. Wobei man hier, man muss schon ein bisschen differenzieren. Oft ist dann der Applaus relativ dünn oder ein bisschen zögernd, wenn es die Leute am Schluss von einem Theaterstück zu fest berührt, sind sie noch gar nicht so recht feig, die Hand zu lüpfen und davon gerade aktiv zu werden und davon Kratschen machen, weil sie einfach noch unter dem Eindruck stehen, da fast ein bisschen sich hineinkehrt. Und dann merkt man, plötzlich kommt er ganz gross. Und das wird zum Teil ein bisschen falsch verstanden. Was, so ein zögernden Applaus, was ist denn los? Und plötzlich kommt es aber dann. Aber ich weiss das auch von mir, da ich auf dem Theater bin. Ich mag eigentlich nach einem Stück, das mich stark berührt, mag ich gar nicht mich bewegen und so losmachen und
Sie haben persönlich nie Applaus bekommen. Sie sind ja nicht auf der Bühne gestanden, sondern hinter den Kulissen. Über Ihre Arbeit am Theater Basel reden wir noch. Hans-Peter Keckheiss, Sie haben einen Beruf als Mechaniker, der eigentlich selten jemand klatscht, wenn Sie etwas gut machen.
Nein, eigentlich schon nicht.
Fehlt Ihnen das manchmal?
Nein, ich meine, ich arbeite einfach, oder? Und wenn die Leute dankbar sind, dann habe ich auch Freude. Also, wir müssen ja nicht klatschen, oder? Aber das merkt man schon, ob sie zufrieden sind mit meiner Arbeit oder nicht.
Aber Sie haben daneben, neben dem Beruf, noch ein ganz wichtiges Hobby, das ist eine gute Musik. Und dort wird, glaube ich, schon gejubelt, wenn Sie gut spielen.
Das ist richtig, ja. Eben dort hört man es dann effektiv, ob man gut ist oder nicht.
Sind Sie eigentlich vorbestraft, Herr Keckheiss?
Nein, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht?
Ja, also ich meine, ein paar Kussen und so, das ist normal.
Ja, ich frage darum, weil Sie sind Pfannenflicker von Beruf. Und früher haben wir gesagt, Pfannenflicker, Bürstenbinder, Scherenschleifer, nimm dich in Acht, wenn die kommen, sperr deine Töchter ein. Das sind ein bisschen Leute wie Zigeuner.
Ja gut, Töchter schon, ja, aber nicht sonst. Nein, das kommt auch davon. Es ist schon halt Pfannenflicker und so, das schaut man schon ein bisschen als Zigeuner an, oder das weiss ich. Das
spüren Sie etwas von dem heute noch, wenn Sie jetzt einmal pro Jahr macht sie so eine Aktion, ja. Also die IWB, die Industrielle Werk Basel, macht so eine Aktion, wo man kann Pfannen bringen in der Innenstadt von Basel, wo Sie dann eben einen kleinen Anhänger sind. Spüren Sie etwas noch von dem?
Nein,
was ist das für einen?
Nein. Die Leute, die kommen, die sind glücklich, dass ich dort bin, die sind froh, oder? Also, und sind auch dankbar, das muss ich schon sagen.
Was sind das für Leute, die ihre Pfannen zum Flicken bringen?
Ja, schon eher ältere Leute, oder? Aber das Jahr ist mir aufgefallen, es ist natürlich gerade, Energiepreis steigt, auch die Pfannen, ja, die gehen wir jetzt doch mal kontrollieren, oder? Das hängt schon auch noch ein bisschen. Sind eben vor allem auch jüngere Leute gekommen, da, ja. Was sonst eigentlich früher noch nur ältere gekommen sind, oder?
Was flicken sie genau?
Ja, die Böden richten und Stehl machen oder ausbühlen irgendwie, so gut das geht, oder?
Wieso hat die Pfanne Bühlen? Also meine Pfanne hat keine Bühlen.
Es gibt halt auch Frauen, die böse Männer haben oder so, ich weiß es nicht. oder der Rand hat Fleisch geklopft mit seiner Brotpfanne, oder? Das schaut der Boden halt auch noch rein.
Wie richten Sie so einen Boden richten?
Ja, mit so einem Dings, mit einem Hammer und Schleifen und so einem Stöpsel da, wo ich klopfe oder so.
Also ich habe zugeschaut ein bisschen, es ist so eine schwere Eisenplatte,
ja, ja, als Untergrund. Ja,
das ist eine Plattpfanne drauf und eben mit einem Stöpsel oben rein, so ein Holzstöpsel, der ja. Ja, so gross ist wie ein Garten, wie so ein Pfahl, ja. Aber unten flach und dann hammern sie drauf. Eigentlich könnte man das auch selber machen.
Ja, wo? Küchenboden.
Daheim? Funktioniert das nicht?
Nein. Weil sie haben keine rechte Unterlage daheim, oder? Mhm. Mal schauen, was der Nachbar sagt, wenn sie oben dran können, die Pfanne richten.
Sie haben mir erzählt, und ich habe das auch ein bisschen miterlebt, die Leute kommen, bringen die Pfanne und erzählen dann noch Geschichten.
Ja.
Was erzählen die für Geschichten?
Ja, das Leben einfach so, manchmal. Wie geboren sind das. Manchmal gibt es Leute, so ältere, die das ganze Leben erzählen. Das ist richtig herzig, wenn ich zum Zuhören oder das Halben. Oder können wir auch heute sagen, sie haben einen bösen Mann gehabt und sie sind froh, dass er nicht mehr lebt. Das gibt es auch. Also.
Sie haben Zeit zum Zuhören auch?
Ja, es läuft nicht immer gleich viel. Oder? Ich meine, wenn es natürlich Kolonnen hat, dann gibt es weniger so Geschichten. Oder? Mhm. Aber wenn es dann nicht für so viele Leute hat, dann geht das schon. Oder?
Und da gibt es ja ein Pfannenflickerlied, wo quasi beschrieben wird, was der so macht. Das hat ihn auch letztens jemand gebracht und glaube sogar vorgesungen.
Ja, ja.
Würden Sie es uns da vorsingen?
Nein, da stellen alle Leute Radio ab, wenn ich singe. Kinder haben mir an mein Maul zugehabt, wenn ich gesungen habe. Also. Lieber nicht.
In dem Lied heisst es, Pfannenflicken tun wir doch das Löchli flicken.
Ja.
Aber sie flicken ja eigentlich keine Löcher flicken in der Pfanne, ja, oder?
Das ist halt ein uraltes Volkslied und da hat man das noch gemacht, oder?
Da hat es auch eine Textzeile drin, die ziemlich zweideutig ist. Und als er kam vor Nachbars Haus, eine Mamsel schaut heraus, die zeigte ihm ein Pfändelein, das Löchlein war so klein. Ei, Pfannenflicker, nimm dich in Acht, dass du das Löchlein nicht grösser machst. Mhm. Also das ist recht zweideutig, oder?
Ich habe es nicht dicht.
Sind wir wieder bei diesen Berufsgattungen. Eigentlich sind Schauspieler, gehöre ich auch zu denen, wo wir früher gesagt haben, ja, das sind ein bisschen Vaganten.
Nimmt die Wäsche, wenn man sagt, so, nimmt die Wäsche, Komödianten kommen. Mhm. Das ist ja sogar etwas ein bisschen ähnlicher, glaube ich. Es geht so die Richtung, schon ein bisschen, so ein bisschen, schaut ein bisschen schräg dazu. Also nicht Schauspiel im Gesamten, so jetzt die ganze Theaterwelt ist so ein bisschen nicht greifbar und irgendwie mit Trauten hat man so recht.
Sie haben ja ausgiebig Zeit gehabt, um die Welt kennenzulernen. Ist es wirklich so? Hat es etwas davon?
Nein, eigentlich nicht. Also ich sehe es eher so, das ist ein erfahrenes Volk in einer anderen Art. Und zwar früher war es so, dass die Künstler fast nur so mit ein Jahr oder zwei Jahren an dem Ort verpflichtet sind und dann wieder gegangen. Und das hat sie so ein bisschen das, ja, die gehen dann wieder, die zahlen beim Doktor die Rechnungen nicht unbedingt, weil sie dann gleich wieder gehen. Und sie sind dann immer auffindbar. Und, aber das hat sich gegeben, es hat sich ganz stark verändert. Die Leute sind zum Teil 5 oder 10 Jahre, oder schaut mich an, 40 Jahre am gleichen Ort.
Gut, Sie sind nicht Schauspielerin.
Ich bin nicht im künstlerischen Bereich. Ja. Aber auch heute, selbst im künstlerischen Bereich, werden langjährige Verträge oft gewünscht. Also gerade von mittelalterlichen Leuten, von den jungen Leuten ist es schon so, sie sagen, ja, 2 Jahre gehe ich auf Basel, dann gehe ich ein bisschen auf Deutschland, so von wegen...
Die können sich ihre Sporen abverdienen.
Ganz genau, wie geht es und steigt auch ein bisschen auf. Bleibt nicht so lange, aber es ist... Von dort her kommt das so ein bisschen fahrend. Man ist unstet.
Und die anderen sind dann eben irgendwann Mitglieder vom Ensemble, schon fast ein bisschen Beamtenstatus. Auch nicht, gar nicht so schlecht
bezahlt. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders als in Österreich, was ich weiss, jetzt, beispielsweise im Burgtheater. Da hat man nach einer gewissen Zeit einfach lebenslänglichen Vertrag.
Mhm. Und das ist man hat lebenslänglich, fast, das ob das so gut so, ist oder nicht.
Genau, das wird dann fast so ein bisschen Beamtung. Also man ist dann dort. Und das ist in der Schweiz nicht.
Sie haben 8 verschiedene Direktoren erlebt und überlebt, wie ich es gesagt habe. Also ich meine, das wird gar nicht werden. Sie sind einfach länger geblieben als die alle. Wie ist denn das gewesen? Jeder hat doch seine Mödel. Wie haben Sie auf die individuellen Ansprüche von diesen Herren Dückelin bis Schindhelm reagiert?
Zuerst habe ich es mal angeschaut. Und fast bei jedem habe ich so ein bisschen Angst gehabt, kann ich das irgendwie, finden wir uns, kann man sich lesen, kann auch von jedem neu gewählt werden, hast dann so ein bisschen eine Bestätigung angeschaut, wenn sie mich dann behalten haben.
Das heisst, der neue Direktor könnte eigentlich auch sagen, ich will den neuen
Assistentin. Mein Vertrag ist immer abgelaufen, mit dem Ablauf vom Vertrag vom Direktor ist auch mein Vertrag abgelaufen. Das hat dann jedes Mal so ein bisschen eine Angst ausgelöst. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt und so. Und in der Schweiz hat es ja nur ganz wenig Theater. Und die Frage ist dann ja eigentlich, in Deutschland hat es einen Haufen, gehst du auf Deutschland? Aber ich bin so typische Schweizerin. Und das sind immer so ein bisschen Ängste gewesen. Und man hat sich an das aneinander getestet. Ich glaube, das Gleiche würde meine ehemaligen Direktoren auch sagen. Ich habe mich halt so ein bisschen an sie angetastet. Und
was haben denn die für Mödel gehabt? Beispiel? Eigenheiten?
Ich hätte etwas anderes, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie wollen. Eigenheiten? Ich könnte es nicht sagen. Ist
das Diskretion, die sprichwörtliche, von der ehemaligen Assistentin, die einfach dicht hebt?
Das geht in die Richtung, ja.
Das ist eine diplomatische Antwort, aber nicht die Antwort auf meine Frage. Sie haben gesagt, Sie sind keine echte, doch, Sie sind eine echte Schweizerin, aber keine echte Baslerin. Und der Hans-Peter Keckheis auch nicht. Sie sind vor langer Zeit zugezogen und dann geblieben. Sie sind in Ahrtal aufgewachsen, Hans-Peter Keckheis.
Ahrdorf, ja.
Ahrdorf, Entschuldigung, ja, Kanton St. Gallen. Was hat Sie da her? Wie? Thurgau. Ja. Oh, bin ich. Aha, ja, darum bin ich falsch. Weil Ahrtal wäre wirklich in St. Gallen gewesen.
Also, Ahrtal ist bei Ahrdorf.
Ah, völlig durcheinander. Also, was ist das für eine, was ist das für eine Kindheit gewesen? Was haben Sie für Erinnerungen? So in den 50er Jahren, Thurgau?
Ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen. Weil, also, bei uns hat es rund um den Wald gehabt. Es war absolut ländlich gewesen, oder? Und ich weiss nur so, wir sind den ganzen Sommer sind wir barfuß rumgelaufen, in kurzen Turnhosen und sind im Wald rumgestrielt. Und also von Aufgaben wollte ich nicht unbedingt sehr viel wissen, alle Zeit. Das war nicht so meine Sache gewesen, nein. Aber eben, wir haben die Waldhütten gebaut. Wir haben eigentlich auch sehr Respekt noch vor dem Polizist gehabt, alle Zeit, oder? Und vor dem Förster auch, der hätte ja nicht dürfen verwünschen. Das sind so unsere, wie soll ich sagen, so unsere Geheimnisse gewesen, die wir dort hatten.
Was denn für Geheimnisse?
Ja, eben, wo die Waldhütte steht, oder die Baumhütten und so, eben, wie wir umeinandergestrielt sind, oder? Da sind wir auch noch jemanden gefischen im Bach von Hand, oder?
Von Hand?
Ja, die können sie nehmen, so, tschau. Das geht schon. Wenn man weiss wie, oder? Und ja, mein Vater hat natürlich immer geschumpfen, aber gegessen hat er es. Weil ich habe nicht gerne Fisch.
Aber dem Vater will eine Freude machen.
Ja, sicher, ja.
Sie haben
darf schon ja nicht, also muss er ja schimpfen.
Ist ja, logisch, natürlich. Oder? Das ist seine Pflicht quasi. Ja. Das haben mir die Kinder immer gesagt. Ich mache es nicht gerne, aber ich muss schimpfen. Sie haben eine Stiftung gemacht als Velomech.
Jawohl.
Warum Velomech?
Das ist einfach. Am Freitag bin ich zu der Schule rausgekommen und dann war eine Stelle frei dort. Und, dann ist man halt mal am Ende dort angefangen. Oder? Vielleicht, wenn es ein Schreiner gewesen wäre, wäre ich heute Schreiner, ich weiß es nicht.
Hat sie denn keinen Wunsch gehabt? Träume?
Nein, nein. Wir haben ja so irgendwie so unbekümmert gelebt. Also, ja, nicht in Zukunft geschaut, was kommt denn. Oder, ja.
Mögen Sie sich erinnern an die erste Zeit, wo Sie an der Velo rumgeschraubt haben und an den Töff?
Was, irgendwie schon, ja.
Was sind die grossen Probleme, die Sie müssen lösen als Velomech-Stift?
Problem, ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, weil das ist mir irgendwie im Blut gelegen, oder? In dem Sinn. Mein Chef ist im ersten Jahr seine Zeit schon 3 Wochen in Ferien. Ich bin alleine in dieser Bude gestanden. Oder?
Und alles geflickt.
Ja, ja. Und Glück gehabt, und dann hat man es halt gemacht, oder? Und nach gutem Gewissen und Wissen, oder?
Der Betrieb hat dann aber gleich mal zugetan und sie müssen die Stifte ja noch jemand anders weitermachen. Ja, und dann ist Basel gekommen. Warum gerade Basel? Ich meine, von Adorf auf Basel. Sie hätten dann auf St. Gallen, in einer Stadt, die näher ist. Warum Basel?
Ja, das ist irgendwie, ist das so über Bekannten ist denn da. Eben, ich habe ja 2,5 Jahre gemacht, 1,5 Jahre habe ich noch miesen. Und irgendwie von, bin ich dann da auf Basel gefragt. Das hat mein Vater noch gemacht. Ich weiß eigentlich.
Hat sie das Bild gehabt, was Basel ist, was sie da erwartet?
Ja, aus der Schule noch. Das goldene Tor der Schweiz. Das haben wir noch. Eben, weil früher ist alles mit den Schiffhunden offen. Das war eigentlich Basel für mich. Oder?
Also ist schon ein gewisser Vorfreude da gewesen.
Sicher, ja, auf jeden Fall. Also, muss ich schon sagen. Wobei ich möchte nicht sagen, ich bin ein reiner Landmensch. Ich lebe sehr gern hier in der Stadt. Oder?
Ja, offensichtlich, weil Sie sind jetzt, glaube ich, wie viele Jahre schon hier zu Basel?
42,
ja. Also Basel, auf Basel kommt, zu Basel bleiben. Ja. Bei Josephine Lischer auch auf eine Art so, also bei Ihnen gehört man es auch im Dialekt, keine Baslerin, sondern eine Innerschweizerin, eine Luzernerin. Wie ist bei Ihnen der Weg gegangen von Luzern auf Basel?
Ich habe meine Lehre zu Ebiken gemacht, das ist durch bei Luzern, auf Holzbearbeitungsmaschinen. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie Herr Keckheis. Eigentlich habe ich für Büro wollen. Irgendwann hat es mal gedrängt, du musst endlich was willst werden. Und irgendwann ist dann gestanden, eine Lehrtochter gesucht. Und damit es endlich eine Ruhe gibt, bin ich gefragt, könnt ihr mich brauchen? Und dann habe ich zu Ebiken Lehre gemacht, eben auf Holzbearbeitungsmaschinen. Und dann habe ich aber irgendwann gewusst, dass ich das, dass das nicht meine Welt ist und überhaupt so. Ich bin Kreissägen, ich bin stolz gewesen, ich weiss an den Vorschubapparat, was das sind. Ich habe aber auch immer gewusst, dass all die, die dann damit arbeiten, irgendeinen Finger abhaben. Und das war immer so ein Thema gewesen. Sicherheitsvorrichtungen, das weiss ich noch so von meiner Abschlussprüfung. Und dann hat es irgendwie meine Welt öffnet. Ich habe nicht gewusst, wodurch ich habe dann irgendwie mal auch gewusst, ich will weg aus der Innerschweiz. Nicht, weil ich sie nicht gerne habe, sondern weil es einfach ein bisschen etwas anderes. Alle meine Kolleginnen sind dann ab auf Zürich und ich habe gefunden, endlich gehe auf Basel.
Warum nicht Zürich?
Alles ist auf Zürich und ich habe es auch, muss gestehen, ganz kurz probiert, 2 Monate. Und habe gefunden, das ist nicht meine Welt.
Was ist nicht gut an Zürich?
Ich kann es nicht sagen, es ist...
Ja, da lachen jetzt Basler.
Es ist mir irgendwie...
Das jetzt verrückt.
Es ist mir zu hektisch gewesen. Es ist...
Also, jetzt können Sie gerade noch mal Applaus holen, wenn Sie schön gegen Zürich vom Leder ziehen.
Danke vielmals. Es hat mich verdrückt, es ist hektisch gewesen. Und auch der Dialekt, ja. So, also... Entschuldigung, allen Zürcher, die es zulassen, dich. Habe ich gleich gerne. Bin dann auf Basel. Auch ein ganz etwas Ähnliches von Herrn Keckheis. Eigentlich, das ist noch vom Elsass, dort haben wir Verwandte, da würde ich mal so die auch noch besuchen. Dann ist es auch noch von Deutschland. Und ja, jedenfalls habe ich dann wahllos mich einmal in einer Basler Zeitung damals, hat es noch Nationalzeitung gegeben. Und so habe ich dann auf einem Anzuchen und habe ein Inserat gesehen, unter anderem Theater Basel sucht. Assistentin, nein, Sekretärin für die Direktion. Und ich habe alle Noten reingeschrieben. Ich hätte eigentlich alles können werden. Ich habe auch zu der Kodak geschrieben oder was.
Zu der Chemie?
Zu der Chemie auch. Einfach, ich habe alle Noten reingeschrieben. Ich hätte aber welche. Da ich nicht gewusst, was ich will, habe ich einfach mal das so ein bisschen gestreut. Und ich hatte dann die Chance gehabt, dass mich der damalige Direktor vom Theater Basel, der kaufmännische Direktor, der Adolf Zock damals zu einem Gespräch gebeten hat und ja, mich aber nicht gefragt hat, was ich alles kann und mache, hat mir die KV-Noten angeschaut und hat gesagt, okay, ich engagiere sie. Zum Schrecken eigentlich, was nachher gekommen ist.
Haben Sie eine Ahnung gehabt, was die Theaterwelt
ist? Überhaupt nicht. Ich habe nur gewusst vom Theater aus der Innerschweiz. Wir sind eben mal nach Sursi ins Theater, wir sind nach Argoldau ins Theater, wir sind auch mal in die Operette.
Das ist aber mehr, das ist mehr so ein Theater auf dem Dorf.
Ja, schon noch gut. Das,
nicht,
schon noch gut.
Ja, ja, ja. Nicht, aber nicht wie ein professionelles Basler Stadttheater.
Nein, oder? Aber ich habe mir es halt so vorgestellt. Ja. Und ich habe gedacht, es muss toll sein, da kannst du jeden Abend eine Geschichte hören. Mhm. Und ja, da habe ich angefangen. Und zum Schrecken dann vom damaligen Direktor, vielleicht gibt es ein paar Leute, die ich noch kenne, Dr. Friedrich Schramm, wo dann mich am ersten Tag ein Diktat trifft. Und ich bin also eingetroffen dort, wie wir es heute auch nicht mehr... Heute können nicht alle lachen. Ich habe einen Gummi mitgenommen, ich habe einen Bleistift dabei gehabt und ich habe einen Stenoblock dabei gehabt.
Klar.
Und so denke ich, so fängt man zur Stelle an. Und dann hat er mich am Laufe am Vormittag zum Diktat gekriegt. Und unter anderem ist dann im Satz innen etwas über Idomeneo gekommen. Und da habe ich nicht gewusst, wie man das schreibt. Und dann nicht gewusst, was das ist. Und bin so naiv und dumm gewesen und habe ihn auch gefragt, worauf er dann aufgestanden ist, mit einem Schritt ab zum kaufmännischen Direktor und gesagt, was hast du da eingestellt? Und vor allem, ich habe wirklich nicht gewusst, was ist in dem Menü? Ist das ein Gewürz? Ist das ein Name? Ist das... So hat es
sagen Sie es uns jetzt auch noch, damit es alle wissen.
Es ist ein Oper.
Es ist eine Oper.
Und jedenfalls, so, es ist so, habe ich den einen nach dem anderen eingefangen, bis ich auch fast nicht mehr getraut habe, Fragen. Ich habe einfach gewusst, alles, was ich frage, ist dumm.
Aber Sie sind gleich geblieben und es hat Sie irgendwo interessiert.
Ich habe immer wieder das Glück gehabt, habe dafür ganze Haufen Sachen in meiner Jugend verpasst. Ich bin ganz wenig ins Dancing miteinander. Ich bin dann gegangen, Reklamheftchen kaufen und habe geschaut, die Stücke, die kommen, was sind das für Namen? Als ich dann nicht wieder dumm frage, und so habe ich dann eine Chance gehabt. Und, so hat's dann, und jeder hat dann so langsam Selbstvertrauen bekommen. Es war noch mein Glück gewesen, durch das, als ich so zurückgehalten war, bin ich dann überhaupt niemandem gefahr gewesen. Und alle haben mich dann gerne bekommen und haben mich ein bisschen unterstützt, weil ich ja nichts weggenommen habe. Ich war nur froh gewesen, dass man mich leben lässt. Und dann hat der damalige Direktor, der Werner Dückerin, hat mich dann zu seiner persönlichen Sekretärin gemacht. Und mein Selbstvertrauen ist dann ein bisschen gewachsen und ich habe dann auch nicht mehr so viel darum gefragt. Oder mindestens habe ich am rechten Ohr gefragt, wo mich niemand verratet.
Hans-Peter Kekkreis ist auch schon mal auf einer Bühne gestanden, das haben Sie mir verraten, als Schüler, im Schülertheater. Das ist, glaube ich, Ihre einzige Bühnenerfahrung, oder?
Ja.
Erzählen Sie mal.
Es war so, es war irgendwie etwas über den Strassenverkehr, ich weiss nicht ganz genau. Und dann sind wir mit zwei Motorrädern auf der Bühne gestanden. Also ein Kollege und ich und zwei Frauen hinten drauf, oder? Und er musste hupen und dann musste ich sagen, das mag mich erinnern, hey, pass doch auf. Oder? Und jetzt hat er den Zündungsschlüssel von dem Motorrad im Sack gehabt und hat nicht können hupen und ich habe nicht weiter gewusst.
Oh nein!
Wenn der nicht gehupt hat, bin ich gestorben. Das ist ja so.
Aber ich behaupte, wenn er gehupt hätte und Sie Ihren Text gewusst hätten, dann wüssten Sie heute die Geschichte nicht mehr.
Wahrscheinlich wüsste ich nicht einmal, wie das Theater gespielt hat.
Also, ja. Also ist es etwas, das recht eingefahren ist im Moment.
Ja, ja, ja.
Das gehört ein bisschen dazu auf der Bühne.
Überlegen Sie euch einmal von der ganzen Gemeinde hier. Jeder kennt dich und du weißt nicht weiter. Da stehst du natürlich selber blöd da.
Peinlich, oder?
Ja.
Sauflösen hat es keine gegeben.
Ja, sie hinten dran haben wir dann irgendwann einmal dran, der hat uns im Hosensack geknübelt und hat ihn nicht rausgefunden oder rausgekriegt. Und sie hinten dran hat mir dann gesagt, wie es weitergeht, Gott sei Dank. Und schwer im wahrscheinlich eine halbe Stunde, du bist dann gekommen. Hat nicht einmal etwas genutzt, dass der nach dem Schlüssel gesucht hat. Er musste hupen, dann ist da oben irgendwie.
Gibt es eigentlich noch Soufflösen heute beim Theater? Souffleuren? Souffleuren gibt es gerade nicht, oder? Männer?
Ich glaube es nicht, nein. Also Souffleuse ist nicht mehr, es ist nicht mehr so, wie man sich vorgestellt hat, wo der Soufflierkasten ist. Sie sitzt oft in der ersten Reihe oder liegt sogar in der Produktion innen. Aber Um die Hilfe ist natürlich jeder Künstler noch sehr dankbar.
Gibt es eigentlich viele, die den Text nicht so gut können? Wir Zuschauer merken das meistens nicht, weil die haben ja schon eine Routine, um das zu überspielen.
Wir weiss es, von wem ein bisschen Mühe haben und die werden einfach ein bisschen mehr unterstützt. Es gibt schon noch. Wobei es hat mich immer wieder gewundert, wie zum Teil ältere bis alte Leute super Text lernen, einfach unheimlich über. Also Passagen von 15, 20 Seiten, wo sie das einfach können, das bewundere ich heute noch ganz. Und zwar, die sind auch froh, dass ein Souffleur in der Souffleuse in der Nähe ist, aber eigentlich nur so eine Sicherheitsmaßnahme.
Haben Sie es auch schon mal erlebt, dass das Stück wirklich entgleist ist, weil jemand textmässig noch immer anders hier ist?
Ich habe es mal in Zürich erlebt, im Schauspielhaus, und zwar, ich glaube, sogar in einer Produktion von, wieder Zürich.
Schon wieder Zürich.
Ich glaube, in einer Produktion von Werner Döcklin, wo dann einer plötzlich sagt, ich weiss nicht weiter. Der hat es eben gesagt. Und das ist unheimlich gut angekommen. Es war im Moment ruhig, zu Flüsse ist mit Lüter geworden. Dann hat er gesagt, danke vielmals, ich kann weiter. Und dann, das habe ich so toll gefunden. Und zwar eigentlich, einmal mehr, es hat keinen Wert, etwas zu verbergen. Da kommst du in die Teufelsküche. Lieber Gott, sage ich, ich weiss nicht weiter. Stopp, es tut mir leid.
Haben Sie jemals Lust gehabt, selber auf diesen Brettern zu stehen?
Überhaupt nicht. Nein, Gottes Willen. Höchstens, wenn ich so an einer Premiere so drin sitze und denke, ich wünsche denen immer so viel Glück, weil ich finde, es muss furchtbar sein. Vor allem auch der Kritik ausgesetzt sein, dann wieder an den einen passt es, den anderen passt es nicht. So manches, was die Leute machen, machen sie nicht freiwillig, weil der Regisseur das so will, sind vielleicht nicht ganz damit einverstanden und machen es gleich. Und es verbricht sie dann innerlich auch fast. Und dann wird gemessen auch schon einmal Applaus. Und wieder bei der Geburtstag ist man angekommen, ist man nicht angekommen. Dann können sie sich einzeln verbeugen, dann wird gemessen, wer hat mehr, wer hat weniger. Das spüren sie natürlich auch.
Kollegen nicht, gibt es auch?
Gibt es sicher, natürlich. Aber dann wird gegen den umarmt, sich mit tut und man lügt sich gleichzeitig
Schamlos an.
Ganz genau.
Was ist bei Ihnen geblieben von dem Prickeln auf der Bühne zu stehen, Hans-Peter Keckheiss. Gut, Sie waren dort 15.
Ja, ich weiss nicht. Ich glaube, Schauspieler werden ist wahrscheinlich jeder Mensch ein bisschen, oder? Wenn er da das grosse Ding anschaut, da die Schauspieler und so, Fernsehen und so. Aber wenn man dann mal ein bisschen hinter Kulissen schaut, dann sieht es eben auch nicht mehr so schön aus, das Leben, das sie haben, oder?
Hat es Kritiken gegeben nachher in der Zeitung über ihr Theater?
Ist sicher ein Bericht in der Zeitung, aber...
Und dass Sie nicht mehr weitergewusst haben, ist das irgendwo noch erwähnt worden später, von Kollegen oder so, ausgelacht worden?
Nein, das nicht.
Mhm. Aber Sie sind auf einer anderen Bühne immer wieder, nämlich auf einer, mit einer Guckenmusik stehen Sie immer wieder auf der Bühne. Was ist das für eine Guckenmusik?
Ja, Krachschnicken.
Krachschnicken?
Ja.
Was heisst das? Krach, verstehe
ich, aber Schnicken... Das wissen wir eben heute noch nicht.
Ihr wisst selber nicht, was das heisst.
Nein, die ist mal gegründet worden im 1964 und dort hat man den Namen gegeben. Und wir sind schon im Bier geschaut überall und wissen es eigentlich immer noch nicht.
Aber das Element Krach ist auf jeden Fall
drin. Ja, Krach ist drin, aber was ein Schnicken ist, ob es ein Schneck oder was es ist, auf Basel-Leute können es ja Schneck sein, ist es auch nicht. Und also wir finden irgendwie nie etwas, wo Schnicken ist.
Vielleicht hat es Basel-Deutsch-Spezialisten hier im Publikum. Sie können sich einen Kaffee verdienen, wenn Sie auf ein Zettel schreiben, was es heisst, und es diskret vorlegen.
Ja, da wäre ich noch dankbar, wenn das jemand wüsste.
Und dort sind Sie nicht irgendetwas, sondern Sie sind Kostümchef. Also jetzt sind wir ganz nahe beim Theater. Also der sagt, wie dass es optisch dorthin kommt, der mithilft. Was ist ein gutes Kostüm?
Ja, wenn es auch beim Publikum ankommt und wenn auch... Also wichtig ist mal, dass die eigenen Leute zufrieden sind damit. Oder? Und ich meine, ich laufe ja den ganzen Zug alles zusammen und ich bekomme dort eigentlich gar nicht so viel mit rund um mich herum, weil ich laufe und wie irgendwo, was weiß ich, mache meine Musik.
Aber voraus müssen Sie ja irgendwann mal mit einer Kommission zusammen die Entwürfe sortieren.
Ja.
Was sind zum Beispiel gute Ideen? Erzähl jetzt mal vielleicht anhand von Beispielen, welche haben gut funktioniert?
Ja, gute Vorschläge sind solche, die realistisch sind, erstens einmal, und zweitens noch zahlbar.
Oder? Was kostet so ein Gewändchen?
Also wir haben jetzt 550 Franken Budget. Mit dem müssen wir rauskommen, mit der Larve, mit allem zusammen komplett. Oder? Und wenn es eine Wackislarve, eine grosse, die kostet allein schon so viel. Also vielleicht schon gar nicht drin, so etwas zu machen. Oder? Von dem her.
Können Sie mir ein Beispiel geben für ein Kostüm, für ein Thema von den letzten Jahren, das sehr erfolgreich war?
Ja, das von letztem Jahr, das war eigentlich sehr gut gewesen. Und zwar ist da halt wieder mal in Basler gegangen, wo am Tattoo, also Ausgangspunkt war am Tattoo.
Das ist das,
am Schluss,
die das, Trommel,
jawohl, die Militär, ja, die. Und da haben wir am Schluss noch einen Böllerschuss abgelassen, oder? Mhm. Und das haben die Basler offenbar nicht so gern gehabt. Und sie schimpfen auch gegen das Kulturfloss und gegen Haufen Lärm, wo da, also Lärm, Kultur eben.
Krach.
Über Kultur können wir streiten, oder? Als Kultur. Und das ist dann, und dann haben wir eben über das aber haben wir mit dem Kulturfloss so ein Mischdings gemacht. Man macht immer, oder vielfach macht man noch so ein Mischkostüm, oder so. Jetzt, nein, da darf ich noch nicht erzählen. Das ist immer geheim, sehr geheim. Ja. Und dort hat man eben, also haben wir dann im Prinzip so Tattoo-Musiker gemacht.
Uniformen,
eine Art. Eine Art Uniform, ja, aber nicht irgendetwas, so, wo es gibt, oder? Ja. Fantasie-Uniformen, so in dem Sinn, oder?
Und wie haben denn die Elemente vom Kulturfloss ausgesehen, in dem Kostüm inne?
Ja, wir hätten jetzt zum Beispiel das Tambour-Major laufen lassen, oder? Da sitzt du. Als Dings, als Chef vom Kulturfloss.
Und das hat funktioniert sowohl beim Publikum wie auch bei den eigenen Leuten.
Ja.
Wie ist denn beim Theater, Frau Lischer, was ist eine gute Inszenierung? Was macht eine gute Inszenierung aus für Sie? Man kann sie nicht nur anhand der verkauften Billette rechnen.
Nein, eine gute Inszenierung ist für mich eine Geschichte, die erzählt wird, die verstanden wird, die aber auch anregt, die nicht zumacht, dass es nur gerade den Gedanken vom Regisseur oder von der Erzählweise weitergeht, sondern wo eine Geschichte, der Autor will etwas sagen. Der Regisseur erzählt es mittels seiner Künstler und der Besucher, der Theaterbesucher, für den, der es denkt, ist, dass es soll für ihn anregend sein, es soll zu einer Diskussion Anlass geben.
Darf es auch unterhaltsam sein?
Es darf sehr wohl unterhaltsam sein. Es ist nämlich schwierig.
Schwierig zu sagen.
Frage hätte ich mich selber vorbereitet.
Aber ich kann es anders fragen. Klassiker, sind die heute noch spielbar nach Ihrer Meinung? Und wenn ja, wie? Sollen wir die in schönen, möglichst historischen Dekor und Kostüm machen? Oder wie sollen wir Klassiker, wenn überhaupt, heute noch aufführen?
Also
Shakespeare oder
zum Beispiel? Also ich finde unbedingt, dass man Klassiker aufführen sollte. Und es wird auch allen Orten noch aufgeführt. Dass man sie nicht ganz in dem klassischen Sinn immer belässt, kann ich voll unterschreiben. Das muss nicht sein. Wobei ich selber hätte Lust, wenn man ganz, ganz im klassischen Sinn, auch im klassischen Kostüm, das ist natürlich auch eine ästhetische Frage, will man es so oder will man es. Man kann sicher zum Teil in die heutige Zeit transformieren. Aber ich meine, Geschichte soll so bleiben, dass man sie versteht. Dass man noch weiss, was der Autor wirklich hat wollen sagen. Nicht allzu fest abgeändert. Das ist allerdings jetzt eine Äußerung von mir, auch von meiner Generation. Ich glaube, jetzt, dass junge Leute da viel aufgeschlossener sind und sagen, ja, das ist gut. Und ich sage halt immer noch, wenn jemand ein Shakespeare sehr verändert als erstes gesehen, also in der, vielleicht in den Jahren, wo sie mit der Schule ins Theater gehen, wieder seine Urform vielleicht gar nie können lernen. Mhm. Ausser der Lehrer stellt es gegenüber und sagt, so hat es mal geschrieben und so hat der Regisseur gebracht. So hat er es gesehen in der heutigen Zeit. Ich bin da schon der Meinung, man darf anpassen, aber Geschichte soll für mich noch die bleiben, die der Autor hat vermitteln.
Also mit Geschichte meinen Sie die gesamte Inszenierung? Ja, also aber es gibt ja mal einen Text, oder? Mhm. Und man sagt ja, gute Geschichten, gute Texte sind die, die auch zeitlos sind. Letztlich spielt es dann aber auch gar keine Rolle, wie man sie inszeniert. Wenn die Geschichte gut ist und zeitlos und immer noch verhebt, dann kann man sie mit Lederjacken spielen, mit Töpfen.
Ganz genau. Da bin ich ganz der Meinung. Also das Kostüm ist nur manchmal für das Optische eine Unterstützung, aber wenn Geschichte verhebt, wenn ein zeitloses Thema ist, kann man das wirklich in der Lederhose, was auch immer. Mhm. Aber Botschaft ist, da sage ich jetzt, Botschaft muss eigentlich überkommen. Auch dort darf man nicht allzu fest dran rütteln.
Herr Keckheis, sind Sie schon mal im Theater Basel im Theater gewesen?
Nein.
Gut, jetzt Frau Lischer, das ist jetzt Ihre Aufgabe. Sie haben 1 Minute 30 Zeit, um den Herrn Keckheis zu motivieren, einmal ins Theater zu gehen. Wie würden Sie das machen?
Indem ich jetzt sage, Herr Keckheis, wenn wir jetzt hier gehen, dann lassen Sie mir Ihre Telefonnummer ein bisschen da und ich werde Sie und Ihre Frau einladen. Ich weiss noch nicht ganz genau, in was. Ich kenne den Spielplan jetzt von dem Jahr noch nicht so gut.
Ja, gut, das ist jetzt einfach eine Einladung. Aber ich meine jetzt mehr substanziell. Warum soll er denn kommen? Nicht nur, weil es gratis ist und weil Sie ihn einladen, sondern was kann ihm das bringen, so einen Abend im Theater?
Ein ganz grosses Erlebnis. Ich weiss auch schon, was.
Aha, sagen Sie es.
Ich werde ihn mitnehmen. Ich meine, die Sekretärinnen werden wieder aufgeführt von Tom Rieser, der gestern den Reinhard-Ring bekommen hat. Also, wir gehen. Ich weiß, wir gehen
ins
Sekretärinnen. Ja. Und ich weiss, Sie und Ihre Frau werden ein grosses Vergnügen haben. Irgendwann sagen Sie dann, hey, hast du gelesen? Das ist jetzt wieder etwas von Tom Rieser. Komm, wir gehen doch. Das und so habe ich dann zwei mitgewonnen.
Ja, das ist natürlich nicht Shakespeare, das ist eine Varieté, eine Art.
Ja, aber ja,
ich wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen. Ich hoffe, dass man sie anfixen kann.
Ich werde es sicher machen.
Ich bin gestern Abend an der Verleihung von Reinhard Ring, wo der Tom Rieser zusammen mit Ursus und Nadeschkin bekommen haben. Und dort habe ich gesagt, ich habe dann als Gast im Persönlichen, haben viele gesagt, ja, es ist schon sie. Der Tom Rieser hat gesagt, ja, schon, da konnte ich immer anrufen, da habe ich gratis Billette bekommen.
Das ist gut.
Da glaube ich natürlich, schon ist man beliebt. Aber das war dort, wo Sie noch Direktionsassistentin waren. Wie können Sie denn ihm jetzt da zu gratis Billette verhelfen?
Ich kaufe die ganz normal. Kaufen.
Also Sie laden ihn persönlich
ein? Ich möchte ihn und seine Frau persönlich einladen. Und ich weiss auch, das tiefst innen, dass er wirklich dann später wieder mal wird gehen.
Da würde ich gerne nachher hören, wie das gegangen ist, aber da wünsche ich sicher sehr viel Vergnügen. Mhm. Jetzt sind ihr beides ganz treue Seelen. Mhm. Frau Lischer, mehr als 40 Jahre beim Theater Basel. Der Hans-Peter Keckheis, mehr als 30 Jahre schon bei den Industriellen Werk Basel. Ist Ihnen nie verleidet?
Nein. Wieso nicht? Denn? Es ist ja immer andere Arbeit in dem Sinn, oder? Und gute Arbeitskollegen, gute Chefs und so, also... Ich weiß nicht.
Sie haben aber auch nicht wollen, irgendwie Karriere machen. Sie sind Mechaniker, als Mechaniker eingestellt worden und geblieben.
Ja.
Also keine Lust gehabt, irgendwie ein Karriereleiter aufzugehen. Warum nicht? Mehr verdienen.
Ja, ich bin wahrscheinlich sehr so ein bisschen der soziale Typ, der lieber hilft, wie oben runter zu sagen, was zu machen ist. Also, in dem Sinn, das liebt mir nicht. Also ich du auch nicht unbedingt sehr bei Kaffierer oder so. Ich bin lieber hinten dran und sage, und mach, was man sagt oder so. Wobei im Geschäft ist, also, da kann ich machen, was ich will. Ich sage immer, ich bin freischaffender Mitarbeiter. Und dann sagen die anderen amix, was? Freischaffender? Ja, freier Mitarbeiter, aber nicht schaffend. Oder?
Ja, ich bin
Nein, ich muss schon meine Leistung bringen. Also, das ist schon so.
Ich habe ihren Arbeitsecke gesehen, dort hat es ein altes Rennvelo gehabt, nochmal ein Velo, dort hat es zwei, drei Kettensägen gehabt, was es zu flicken gibt. Das ist so ihr Alltag, die mechanischen Teile, die da rum sind, zu flicken.
Ja, eigentlich schon.
Aber es gibt doch immer, in jedem Betrieb gibt es auch mal Konflikte. Und wenn man eher unten ist in der Hierarchie, ist man ja denen ausgeliefert. Was machen sie denn, wenn es Lampen gibt?
Das haben wir eigentlich gar nicht.
Keine Lampen?
Nein, also sicher passt
das von einem. Das will ich auch mal
arbeiten. Ja, nein. Wenn du gute Vorgesetzte hast, dann gibt es das eigentlich viel weniger, oder? Weil ich habe das Gefühl, der Neid ist nicht so da und alles. Und das haben wir nicht. Und vor allem, es ist jeder ein Berufsmann bei uns. Oder? Mhm. Und jeder kann irgendetwas, aber kann nicht unbedingt der eine vom anderen etwas. Oder?
Aber es geht ja noch weiter, wenn ich sage, sie sind eine treue Seele. Sie sind auch, glaube ich, etwa 35 oder mehr Jahre geheiratet. Sie haben es, glaube ich, selber nicht genau gewusst.
Nein, die Frau weiss es.
Und früher haben wir den Hans-Peter Keckheiss kennt in Basel, einen bunten Hund mit farbigem Auto, Hippie, eine Art. Und dann eine Frau, verliebt, geheiratet und dabei geblieben. Was ist das Geheimnis?
Ja, das ist der, für die Frau, die mich wollte. Ja.
Das war ja eine wilde Zeit damals, wo man Freiheit genossen
hat. Ja. Man hat sich da keine grossen Gedanken gemacht. Eben Karriereleiter haben wir nicht so gekannt, oder? Wir haben da lieber gelebt.
Oder? Ja.
So, aber. Sie hat mich mal gesehen und dann hat sie gefunden, den muss ich haben. Und jetzt ist selber die Schuld. Also,
es tönt sehr, sehr, sehr einfach. Josephine Lischer, Sie sind 40 oder mehr Jahre beim Theater geblieben. Dort geht es ja nicht so ganz konfliktfrei ab. Da kracht es immer wieder, es sind impulsive Leute. Die Direktoren haben gewechselt. Warum haben Sie nie wechseln?
Ich wollte eigentlich schon wechseln. Ich hatte immer im Kopf, im Traum zu wechseln und habe auch schöne Angebote nach Deutschland. Ich habe mich dann immer sehr, sehr gefreut über so eine Anfrage, habe auf die Schulter geklopft, bin dann hingefahren und habe das angeschaut und komme zurück und habe schlussendlich immer gedacht, oh nein, ich habe eine lange Zeit. Und ich glaube, die Schweiz, oder jetzt sicher, die Schweiz ist der richtige Ort für mich. Natürlich hätte ich jetzt so gerne, wo ich erzähle, ich bin noch in Berlin, bin noch in Köln und ich bin noch dort gewesen. Das kann ich jetzt halt nicht erzählen. Es ist jetzt irgendein... Nein, hat sich auch immer herausgestellt, es ist richtig gewesen, dass ich da geflogen bin. Und hat durch das, dass die verschiedenen Intendanten oder Direktorenwechsel gewesen sind, habe ich auch die unterschiedlichen, an sich andere Länder am Baselplatz gelebt. Gut, ich habe auch sehr viel mit Ausländern geschafft, also hauptsächlich mit Ausländern. Und damit die Mentalitäten und auch in meinem Heimatland innen können, gelernt, mit ihnen können arbeiten.
Also das Theater Basel ist Ihre Heimat geworden, mhm. Ihre Liebe. Und mhm. Sie sind jetzt pensioniert und machen aber immer noch gewisse Theaterprojekte. Man kann sie quasi mieten. Als was genau? Was ist Ihre Leistung, die Sie anbieten?
Ja, also ich muss jetzt gestehen, ich habe ein kleines Büro hier in der Stadt. Und das heisst IL für Kulturelles.
Ganz langsam noch einmal.
IL.
Also JL, Josephine Lischer
für Kulturelles. Und da biete ich mich eigentlich an, was alles, was ein bisschen mit Kultur und Organisation und Beratung zu tun hat. Und hatte dann das Glück gehabt, dass ich eine Produktionsleitung machen in einem Ahrtaler Stück in Sils Maria. Und da habe ich viele Erfahrungen gesammelt und wegen in diese Richtung möchte ich noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich mhm. bin auch in einer Agenturin, also in einer Künstlerbetreuung gewesen. Agentur kann man nicht sagen, bin ich also am Rand und dort tun wir an sich, wie gesagt, so ein bisschen Künstler betreuen und in dieser Richtung möchte ich mich noch ein bisschen weiter.
Würden Sie auch Guckenmusik beraten?
Würde sofort, das ist auch Kultur,
ja.
Würde ich sofort beraten, würde auch ein Trio beraten von Musikern. Oder was heisst beraten? Halt die Arbeit machen, das, was ich nicht selber gerne mache. Bewerbungen schreiben, Rechnungen.
Also was machen wir nicht gerne in der
einfach,
Musik?
Einfach, was man nicht gerne selber macht, kann man gerne zu mir kommen.
Ja, jeder macht irgendetwas. Also du hast eine Kasse, du hast einen normalen Vorstand, oder? Und das machen wir nicht gerne. Angebot bekommen wir von auswärts.
Also könnten wir nicht brauchen.
Ja, vielleicht schon mal, ich weiß es nicht, oder?
Nein.
Also bis jetzt noch nicht. Nein, wir haben jetzt gerade am Dienstag wieder ein Dings gehabt. Und aus der Schweiz, also von Sio, von Altstädt, von Chur, überall haben wir Angebote, wo wir können spielen können. Vor Fasnacht.
Gehen Sie denn damit auch?
Ja, ja. Ja, ja.
Was
irgendwo hin, oder?
Sie haben ganz am Anfang ein bisschen die Augen vertreibt, als ich gefragt habe, ob Sie würden das Pfannenlied vorsingen. Also singen ist nicht Ihr Ding, aber die Musik in der Guckenmusik?
Ich bin ja nicht der beste Musiker, sicher nicht.
Sie aber spielen ich das mache Horn, eben, oder?
Ja, ich spiele Horn, ja. Und das, was wichtig ist, kann ich. Und das andere, ja.
Üben daheim?
Nein, das tue ich nicht. Ich habe mein Leben lang noch nie geübt. Also, wie es nie.
Die Schauspieler hat man gern, die nicht
üben. Ja, wunderbar. Aber es hat auch etwas Echtes. Und es ist auch, es hat auch, es hat irgend etwas, das nicht tot geübt ist, hat eine andere Frische.
Ich würde sagen, er ist ein Naturtalent.
Er ist ein Naturtalent.
Okay, danke
schön. Ich würde nur gerne wissen, was ihr nächstens vorhabt. Woche, Kalenderwoche 41, wenn ich mich nicht täusche, nächste Woche. Hans-Peter Keckheis, welcher Termin ist Ihnen wichtig?
Ja, jetzt habe ich eben gerade eine Sitzung, Kostümsitzung. Oder, das ist schon mal wichtig, sonst ist probend. Läuft nicht viel die Woche.
Was ist auf den Traktanten dort in dieser Kostümsitzung?
Das weiss ich noch nicht. Also das heisst, wir machen jetzt mit der Wagenklicke zusammen. Das Jahr, oder? Und jetzt komme ich mit dem Vorstand von der anderen Wagenklicke zusammen. Also zwei von uns und zwei von Ihnen. Und dann muss ich ja gemeinsam Sujet haben.
Und muss das irgendein aktuelles Thema sein, beispielsweise?
Ja, 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 natürlich.
Börsencrash könnte ein aktuelles Thema sein. Alle so in Lumpen. Ja.
Nein. es ist eigentlich interessant, das sind Basler Themen, oder? Oder rund um Basel herum, aber da Börsencrash. Er hat auch schon mal da, wo der, wer ist jetzt der Präsident, oder Sophia Loren, ihre Geburt, hat man mal gehabt, oder? Das sind so Sujets.
Also es sind eher lokale
Sujets? Eher lokale, ja, die eigentlich besser sind. Mhm. Ja.
Gut, da kenne ich mich jetzt in Basel zu wenig aus, was gerade hier lokal wichtig war. Aber ich hoffe, ja, dass Ihnen etwas Gutes einfällt und dass Sie ein gutes Sujet und ein gutes Kostüm dann auch zu Weg bringen. Ja. Josephine Lischer, was ist bei Ihnen in der Agenda für nächste Woche?
Ich habe eigentlich so, ja, da gehen ein paar Termine drin, weil das immer schön ist und auf jeder Seite etwas steht. Und dann habe ich einen Besuch in meiner Heimatgemeinde. Also nicht, wenn ich nicht gewohnt, also wenn ich herkomme. Ich habe einen Besuch in Eschlismatt, Escholzmatt ist das. Und dann gehe ich ins Rössli, gucke eine Goldsuppe essen.
Eine Goldsuppe?
Warum? Goldsuppe
essen. Was ist das?
Ich weiß es auch, ich weiß noch nicht mehr. Das ist offenbar ein Lokal, ein Restaurant. In der Tinte sehe ich eine Dame nicken, was offenbar könnte.
Und sind Sie dort eingeladen worden, weil Sie Bürgerin sind?
Nein, dort bin ich eingeladen worden von einem ehemaligen Freund, wo wir ein Reisling machen ab ins Entlebuch und gehen eine Goldsuppe essen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und ich danke ganz herzlich, dass Sie hier persönlich waren. Josephine Lischer, Hans-Peter Keckheis und Ihnen danke fürs Zuhören.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.